Ich möchte auch meinerseits alle ganz herzlich begrüßen. Ich habe ja gestern gezeigt, dass eigentlich jede Gemeinde beauftragt ist, neue Gemeinden zu gründen. Und dann habe ich auch aufgezeigt bei dem dritten Schritt, dass man einer Gemeinde einen Praktikanten der werdenden Gemeinde zur Verfügung stellen soll, damit diese Gemeinde sich richtig entfalten kann. Und heute möchte ich zeigen, welche Voraussetzungen muss ein Gemeindebauer erfüllen. Es gibt Leute, die haben begonnen mit einer Gemeindearbeit und nach 2 Jahren ist alles fertig. Sie sind ausgebrannt und fertig, Schluss. Und sie sagen, ich bin einfach überfordert. Und weil ich ja etwa geholfen habe, 40 Gemeindegründer einzusetzen, habe ich mit der Zeit darüber nachgedacht, welche Voraussetzungen die überhaupt mitbringen sollten. Weil ich gesehen habe, einige sind gescheitert und andere haben das bestens geschafft. Also ich rede jetzt über die Voraussetzungen, die jemand, der eine Gemeinde aufbauen will, mitbringen sollte. Es ist unwahrscheinlich schwierig, eine kleine Gemeinde so aufzubauen, dass am Schluss 80 Gottesdienstbesucher da sind. Und deshalb braucht es ganz klar eine Berufung für diesen Dienst. Also Gott ruft seine Leute in den Dienst, die diesen Dienst tun. Also es braucht eine klare Berufung. Das sind nicht Pastoren. Pastoren haben eher einen betreuenden Dienst. Und ich bin froh für alle, die das machen. Aber ein Missionar, der Gemeinden aufbaut, muss irgendwie in sich eine besondere Berufung haben, dass er die Kraft hat, diesen Dienst zu erfüllen. Ich bin auch dankbar, wenn ein solcher Bruder, der jetzt eine Gemeinde aufbauen will, eine saubere theologische Ausbildung hat. Denn er ist in allen Bereichen sehr gefordert. Er ist Seelsorger, er ist Gemeindebauer, er ist Pastor, er ist, ja, was der alles ist. Also, und deshalb sollte er mal eine theologische, saubere Ausbildung haben. Und ich achtete darauf, wenn ich solche Gemeindegründer eingesetzt habe, dass sie an einer bibeltreuen Ausbildungsstätte ausgebildet wurden. Und das Nächste, es sollte ein Praktikum gemacht haben bei einem Gemeindegründer, der schon Gemeinden aufbaut. Damit er mit ihm diskutieren kann, auf was achtest du, ihn beobachten kann, von morgen früh bis abends spät und mal schauen kann. Und dann kann dieser Gemeindegründer, der schon aufbaut, kann dann sagen, ist er geeignet, dieser Bruder oder nicht. Es hat keinen Sinn, Gemeindegründer einzusetzen, die ausbrennen. Die machen uns später nur Vorwürfe. Und sagen, warum habt ihr mir einen solchen Dienst zugetraut? Ich bin kaputt gegangen an dem. Also es braucht, dass jemand ein Praktikum macht bei jemandem, der schon Gemeinde aufbaut. Dass er mal sieht, wie man das genau macht, welche Schritte man beachten soll und so weiter. Aber jetzt ist es so, eine Aufbaugemeinde hat ja kein Geld, um den zu bezahlen, dass er ein Praktikum machen kann. Das sind ja nur vielleicht 20, 30 Leute hier und die sollen jetzt den Pastor bezahlen, noch den Praktikanten. Deshalb haben wir als Bund FEG diese Praktikumszeit bezahlt, damit er hineinschauen konnte, wie das genau geht. Einige werden als Gemeindegründer eingesetzt, aber die haben noch nie miterlebt, wie man eine Gemeinde gründet. Die waren auch nie mal dabei, wie das jetzt genau geht. Gemeindegründer, das sind ganz besondere Leute, sage ich euch. Also, die haben einfach besondere Gaben. Die sind von Gott besonders ausgerüstet. Und neben einem solchen Bruder zu stehen, ist wunderbar. Also, dass man mal sieht, wie der das anpackt, wie der das macht, welche Schritte er beachtet. Ja. Und dann weiter die Voraussetzungen, die dazugehören. Er braucht eine tiefe Liebe zu Jesus Christus. Er muss ganz klar bekehrt und wiedergeboren sein. Und er hat zu beachten, dass es ein Vorrecht ist, Gemeinden aufzubauen. Also ich muss schon sagen, ich wäre auch gerne mit Paulus auf den Missionsreisen gewesen. Wer dort mitgehen durfte, der Barnabas da und der Silas und so, Also das waren schon besondere Leute. Die habe ich manchmal ein bisschen beneidet, also ich muss das ganz ehrlich sagen. Dass die, und die hatten ein Feuer für die Sache Jesu. Das war einfach bei diesen Brüdern so. Und wer Gemeinde aufbauen will, braucht ein Feuer für die Sache Jesu. Und es soll dankbar sein, dass er diese tiefe Verbindung zu Jesus haben darf. Wer Gemeindebauer sein will, muss ganz treu lernen, jeden Tag stille Zeit zu machen. Zu beten und die Bibel zu lesen. Also alle anderen sind ungeeignet. Wer nicht jeden Tag treu sich Zeit nimmt zum Gebet und zum Bibellesen. Einige werden sagen, Armin, das kannst du sonst sagen. Aber ich habe viel zu tun. Ja, ja. Ich habe auch viel zu tun. Also, das ist eine Frage des Aufstehens. Ja. Dass man eben früher aufsteht und jetzt sich Zeit nimmt zu einer Begegnung mit Gott. Wisst ihr, wenn wir nicht Jesus begegnet sind, dann können wir auch nichts bewegen. Wir müssen Jesus begegnen im Gebet und dann begegnen in seinem Wort. Und nur wenn wir aus dieser Begegnung heraus etwas bewegen, sonst geht das nicht. Das geht nicht. Wir können nicht aus eigener Kraft Gemeinde bauen. Das ist undenkbar. Das können wir vergessen. Und dann weiter ist es so, dass er weiß, dass er sich jetzt einsetzen darf in Gemeindegründungsarbeit, dass das ein Vorrecht ist vor Gott. Das ist ein Vorrecht. Die ganze Apostelgeschichte zeigt, es war ein Vorrecht, mit Paulus unterwegs zu sein. Es war ein Vorrecht, Gemeinde zu gründen. Das ist etwas, ein Privileg, das Gott mir gibt, wenn ich mithelfen darf, Gemeinden zu gründen. Das ist etwas ganz Besonderes. Und in der Begegnung mit Jesus, wenn ich Zeit nehme, eben ihm zu begegnen, behalte ich das Feuer für diesen Dienst. Denn ich muss sagen, wenn man Gemeinden aufbaut, hat man sehr viel Widerstand. Und einfach Probleme, die man nicht hätte in einer normalen Gemeinde. Aber in der Begegnung mit Jesus behalte ich das Feuer und sage, ich habe die Kraft, Gott hat mich berufen zu diesem Dienst und ich weiß, dass er mich bestätigen will und so weiter. Das sind eher der geistliche Teil. Jetzt kommt der weltliche Teil. Also, ihr werdet sagen, ja, braucht ein Gemeindebauer auch einen weltlichen Teil? Ja, ja. Nämlich, er muss lernen, mit Zeit richtig umzugehen. Er hat keinen Chef, der ist ein freier Künstler, sage ich euch. Also, der kann machen, was er will. Da kommt niemand und sagt, du, wann stehst du auf am Morgen? Wie machst du das genau mit der Predigtvorbereitung? Das ist ein freier Künstler. Also, ich muss schon sagen, Pastoren sind schon besondere Leute. Also, und auf Gemeindegründer noch besonderer. Also, er muss lernen, mit Zeit richtig umzugehen, weil ihn niemand beobachtet. Nur Jesus allein beobachtet ihn. Und deshalb muss er lernen, mit Zeit richtig umzugehen. Übrigens möchte ich das mal allen Männern sagen, die im Reich Gottes arbeiten. Verplempert nicht eure Zeit. Das finde ich das Traurigste, was es gibt. Dass man zu viel Zeit im Internet, ja, das Internet ist sehr interessant, das sage ich euch, was man da alles herausfinden kann. Und noch auf die nächste Seite. Also, ich muss sagen, Fernsehen haben ja Gläubige kaum, aber das Internet haben sie. Also, und auch nicht zu viel Zeit von dem Fernseher verbringen, nicht zu viel Zeit im Internet verbringen, sondern die Zeit im Griff haben. Das ist ganz etwas Entscheidendes. Dass ich mir wie einen Tagesplan mache und sage, dann mache ich das und dann kommt das an die Reihe und dann das, wird man sagen, ich habe ja nur ein kleines Gemeindli. Ja was? Also, die sollte wachsen, sage ich euch. Also, und damit eine Gemeinde wächst, braucht es Investition, braucht es Anstrengung. Und Paulus sagt, dass man mit der uns von Gott geschenkten Zeit den bestmöglichen Gebrauch machen soll. Das steht geschrieben in Epheser 5, Vers 16. Dass wir die Zeit, die Gott uns anvertraut, richtig ausschöpfen. Ich war junger Pastor und dann war ich viel an Sterbebetten. Das war für mich neu. Und dann habe ich viel Folgendes gehört von älteren Geschwistern. Armin, wenn ich noch einmal zurück könnte, ich würde meine Zeit besser einteilen. Und ich würde mehr einsetzen in die Gemeinde. Und ich würde weniger Fernseher schauen. Ich würde weniger das machen. Und eine Woche später hatte ich die Beerdigung. Wisst ihr, wir leben nur vorwärts, nicht rückwärts, nur dass ihr das wisst. Vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt. Also, deshalb macht jetzt Gebrauch von eurer Zeit. Und zwar für die Sache Gottes. Dass wir unsere Zeit investieren in die Sache Gottes und richtig einteilen, richtig umgehen mit der Zeit. Und noch etwas, wenn wir die Zeit richtig einteilen, haben wir die Möglichkeit, mit all denen, die uns ja helfen beim Gemeindeaufbau. Oder wenn man eine Gemeinde aufbaut, macht man das nicht solomäßig. Das sind eine Frau, die hilft mir beim Putzen, eine andere hilft Sonntagsschule machen, eine nächste hilft da. Und dass man Zeit hat, wenn die mir telefonieren, dass ich nicht sage, du kommst zu einem blöden Augenblick. Also, ja, klar, also dass man das abkürzt am Telefon, oder ich habe anderes zu tun. Nein, sondern dass ich personorientiert Gemeinde baue. Viele von euch, gerade fleißige Leute, sind sachorientiert und nicht personorientiert. Also das muss ich mir auch sagen lassen. Also, weil man so viel liest und so viel weiß, ist man eher sachorientiert. Man weiß, wie die Sache läuft und dann kommt so ein blödes Telefon, oder? Jetzt bin ich mitten gerade in einem wichtigen Buch am Lesen. Ja, das doch, ja. Nein, dass man personorientiert ist. Gemeindegründer müssen personorientierte Persönlichkeiten sein und nicht sachorientierte. Wenn auch, klar, vielleicht sind sie persönlich sachorientiert, aber sie müssen sich überwinden, personorientiert zu sein. Und wenn die Schwester sowieso anruft, sagt, euch schön für einen Anruf, danke herzlich, was bedrückt dich? Ganz lieb sein, bis am Schluss. Also, und nicht denken, kann die nicht aufhören. Also, ich habe jetzt Gescheiteres zu tun. Viele verletzen andere am Telefon, ohne das zu merken. Die andere Person spürt nämlich, dass der andere abbrechen möchte. Das gibt man so mit gewissen Lauten zu verstehen. Also, und das ist nicht gut. Also, sondern, dass man einfach die Zuneigung behält zum anderen. Dann noch etwas. Gott hat uns einen Körper anvertraut. Das habt ihr auch schon gemerkt. Und ihr müsst zu diesem Körper Sorge tragen. Sorge tragen. Und wenn man Gemeindeaufbauarbeit macht oder Pastorenarbeit macht, hat man einen sitzenden Beruf gewählt. Also ich muss sagen, für meine Vorlesungen, die habe ich nicht stehend gemacht. Die habe ich am Computer gemacht. Und saß und saß und saß und habe Bücher gelesen und so weiter. Ich hatte also einen sitzenden Beruf und ein Gemeindegründer muss Bücher lesen, muss sich einlesen, muss das und das machen, hat einen sitzenden Beruf. Und das ist gar nicht gut für den Körper, das sage ich euch. Und deshalb soll jeder, der einen sitzenden Beruf hat, eine Stunde am Tag an der frischen Luft sich bewegen. Wenn man jung ist, joggt man noch ein bisschen und sonst spaziert man. In meinem Alter spaziert man. Ja. Also, aber ich gehe noch heute jeden Tag eine Stunde an die frische Luft. Und das ist schade, dass das einige nicht machen und dann ausbrennen. Bitte, bitte denkt daran, ihr müsst zu eurem Körper Sorge tragen. Und was auch dazu gehört, ist, dass man 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag soll man ruhen. Ich muss schon sagen, einige haben das schon längst übertreten, dieses Gebot. Sie werden sagen, Armin, den Sabbat gibt es eben für mich nicht mehr. Für mich ist der Sonntag. Also, ich muss gleichwohl sagen, bitte erholt euch. Dass wir Kräfte sammeln können. Erholen heißt Zeit haben für Gott, dann ein bisschen der Natur. Ihr habt in Deutschland auch eine schöne Natur. Ich habe noch gedacht, der Westerwald ist recht schön. Und es gibt noch andere Gebiete in Deutschland, die schön sind. Könnte man mit dem Auto mal hinfahren und ein bisschen wandern und sich freuen. Aber bitte entspannt. Einige können sich nicht entspannen. Und deshalb leisten sie so wenig. Wir brauchen Entspannung, vor allem im Kopf, damit wir etwas leisten können. Und auch entscheidend wichtig ist, dass wir immer wieder sehen, ich entspanne mich ja, weil es Gott so verordnet hat. 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag sollst du ruhen. Das heißt nicht schlafe den ganzen 7. Tag. Ruhen heißt entspannen. Das meint. Einige meinen, sie müssen den ganzen 7. Tag schlafen. Das kann man nicht. Also ruhen heißt sich entspannen. Dann noch etwas. Tragt Sorge beim Essen. Übergewicht im Körper hindert die Arbeitskraft. Übergewicht des Körpers hindert die Arbeitskraft. Dass man das mal gehört hat. Ich habe es gedacht, ich sage es noch einmal. Ja. Jetzt, ich bin dafür, wenn man Gemeindegründungsarbeit macht, ihr seid nicht die Ersten, die das machen. Nur, dass ihr das wisst. Es gab schon vor euch Brüder, die das gemacht haben. Als ich mit der Gemeindegründungsarbeit begonnen habe, habe ich mal geschaut, wer macht das alles schon. Dann habe ich entdeckt, dass Johann Lückasse in Belgien das macht. Habe ich Johann Lückasse angerufen, er konnte Deutsch, ja, und habe gesagt, komm nach Langenthal. Stelle man sich von Belgien nach Langenthal. Dann hat er gesagt, ich mache mal eine Schweizer Reise, muss sowieso in die Schweiz kommen, da haben wir gleich einen Termin am Telefon abgemacht. Dann habe ich Bruder Erdenbruch kennengelernt vom Deutschen Bund, dass der Gemeinden gegründet hat hier in Deutschland. Gesagt, Bruder Erdenbruch, komm vorbei. Hat gesagt, Armin, du kannst auch zu mir kommen. Also bin ich zu ihm gefahren. Wisst ihr, es gibt Brüder, die haben Erfahrung darin. Und ich habe sehr viel gelernt von diesen Brüdern. Einige meinen immer, sie könnten alles selber erfinden. Also da war ich nie der Meinung. Ich habe immer gedacht, andere haben auch schon sich bewährt, die haben wunderbare. Und dann habe ich gemerkt, im süddeutschen Raum gab es Inlandmissionare des Bundes der Freien Evangelischen Gemeinde von Deutschland. Bin ich zu denen gefahren und habe gesagt, du, wie machst du das genau? Welche Schritte machst du? Und so weiter. Dass ich mich erkundigt habe, wie macht man das? Ich staune immer über die, die alles wissen. Ja, da geht aber nicht gut. Also, wir müssen doch lernen von den anderen. Und dann habe ich auf dem Markt geschaut, welche Bücher es gibt über Gemeindegründung. Da ist mal Gemeindepflanzenmodell einer Kirche der Zukunft. Dann hier Gemeindepflanzen von Hopkins. Dann die Gemeindegründungsbewegung auf der ganzen Erde. Es gibt nicht nur in Deutschland Gemeindegründung, sondern auf der ganzen Erde. In China zum Beispiel, in Indien und gerade Indien. Da kann man sehr viel lernen. Ja. Dann Gemeindegründung von Heinz-Peter Heldenmann, dann neue Gemeindegründung von Schenk und Stutzmann, dann Gemeindegründung in den Städten, dann Gemeindegründung und Aufbau, ein Arbeitsbuch, ein wunderbares Buch, dann hier Tochtergemeinden gründen, auch ich habe noch mehr bei mir, ich habe gedacht, ich zeige nicht alles. Also ich bin manchmal traurig, warum informieren wir uns nicht? Deshalb, ich bin dafür, dass wer Gemeinde gründet, sich weiterbildet. Ganz klar. Denn wir können von den anderen Brüdern, die das schon gemacht haben, lernen. Und die haben das zum Teil sehr gut gemacht. Also ich muss sagen, ich habe Inlandmissionare, die ich angestellt habe, habe ich gesagt, jetzt gehst du noch einen Monat mal zu diesem Bruder und schaust, wie der das macht. Und ich zahle dir es. Also vom Bund FEG aus haben wir es gezahlt. Und gesagt, jetzt gehst du mal und schaust, wie der das macht. Das ist phänomenal gut. Und dann kannst du lernen von ihm, Fragen stellen und so weiter. Schade, dass wir so wenig voneinander lernen. Dass jeder irgendwie selber etwas krautert. Also statt, dass wir lernen voneinander. Ich bin überzeugt, wenn wir lernen voneinander, das wäre wunderbar, was wir alles lernen können vom anderen. Eben, Weiterbildung. Und jetzt noch etwas. Lest doch einmal Biografien von Leuten, die schon Gemeinden gegründet haben. Die beste Biografie ist überhaupt die Bibel. Paulus hat Gemeinden gegründet. Habt ihr das schon gewusst? Also, wie oft habe ich die Apostelgeschichte gelesen? Das ist unwahrscheinlich, was da steht über Gemeindegründung. Also, ich kann die fast auswendig, die Apostelgeschichte. Was da steht über Gemeindegründung. Und dann habe ich von Brüdern, die Gemeinde gegründet haben, Biografien gelesen. und wo sie Widerstand hätten, wie sie das gemacht haben und so weiter. Das hat mich tief beeindruckt, zu lesen, wie andere Gemeinden gegründet haben und wie die das angepackt haben und so weiter. Also ich habe bei mir, könnt ihr mal meine Bibliothek anschauen, ich habe ganze, vielleicht einen Meter, nur von Gemeindegründern Biografien gelesen. Wie die das gemacht haben, das war so anregend für mich. Nicht vergebens habe ich in der Schweiz etwa 40 neue Gemeinden gegründet. Und warum? Ich wusste ein bisschen wie. Also ich bin nicht einfach. Ich habe mir das angeeignet, dieses Wissen. Und ich bin manchmal traurig, dass einige so wenig lesen und meinen, sie können es einfach. Also ich muss schon sagen, wir sind doch im Reich Gottes und können von Brüdern und Schwestern lernen. Nur, dass ihr das wisst. Also das. Und das ist mir wichtig. Und dann lest doch auch ein Buch über das Denken unserer Zeit. Habt ihr schon gewusst, wir leben in der Postmoderne? Ich bin als Bub noch aufgewachsen in der Moderne. In der Moderne war es so, man hat gesagt, die Wahrheit gibt es. Aber wir nähern uns dieser Wahrheit an. Und wir versuchen, diese Wahrheit irgendwo zu ergründen. Leider kann es so sein, dass wir uns nur annähern an diese Wahrheit. Aber sie gibt es. Es gibt eine letzte Wahrheit. Immanuel Kant lässt grüßen. Also, und das hat die Moderne ausgelöst. Die Postmoderne hat gesagt, war alles Chabis. Es gibt nur Wahrheiten. Und es hat gar keinen Sinn, sich einer Wahrheit anzunähern. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, der Nächste hat seine Wahrheit und so weiter. Das ist das Denken unserer Zeit. Wir müssen noch wissen, wie die Leute, die ich evangelisieren will, denken. Also wenigstens, ich habe das Eindruck gehabt, ich sollte das wissen. Und einige evangelisieren noch, wie wenn sie im Jahr 1950 leben würden. Also ich muss schon sagen, ihr solltet wirklich mal schnell ein Buch lesen, dass wir, nur dass ihr es wisst, wir sind dem nach Jahr 2000, nur dass ihr es wisst. Also, und wir sind nicht mehr 1950. Und eure Evangelisationsmethoden sollten sich der Zeit anpassen. Nicht der Inhalt, bitte. Der Inhalt ist gegeben. Es geht darum, Menschen zu einer Bekehrung und Wiedergeburt zu führen. Und das Wort Gottes ist ewig. Das spricht in jede Zeit hinein. Wir dürfen nie am Wort Gottes etwas ändern. Kommt nicht in Frage. Aber wir müssen es in unsere Zeit hinein sagen. Um das geht es. Und wir müssen unsere Zeit kennen. Wie rede ich das Wort Gottes in meine Zeit? Und die da, welche pluralistisch denken und postmodern, dass man ihnen sagt, wisst ihr, wir verstehen euch. Denn es ist wirklich so, wenn man Gott aus dem Zentrum nimmt, gibt es nur noch Wahrheiten. Aber jetzt sage ich euch, es gibt eine Wahrheit. Und das ist eine Person. Das ist nämlich eine Person, die Wahrheit. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Habt ihr das schon gewusst? Die Wahrheit ist eine Person. Und diese Person wird uns hier in der Wahrheit in der Bibel beschrieben. Und so weiter, wisst ihr. Also, dass wir eben die Menschen abholen dort, wo sie denken. Und dass wir ihnen zu zeigen versuchen, schau mal, so kommst du zu Jesus. Und dass wir das zeigen. Deshalb braucht es unbedingt die Weiterbildung. Dass wir, und das kontrolliert auch wieder niemand. Außer bei meinen Inlandmissionaren, die ich angestellt habe, die mussten bestimmte Bücher lesen und mir dann Rückmeldung geben, dass sie es gelesen haben. Ich war ein bisschen strenger Mann. Aber jetzt, also, und ich habe wunderbare Dinge erlebt. Also muss ich schon sagen. Wunderbare Dinge. Wie mir die Missionare gedankt haben, gesagt, Armin, danke, dass du mich auf diese Literatur hingewiesen hast. Danke, durfte ich das lesen. Dass wir helfen, denn wir wollen ja Gemeinden gründen. Denk daran, es geht um Gemeindegründung. Dass wir neue Gemeinden aufbauen in unserer Zeit und nicht nur das Bestehende pflegen. Ja, und er ist in seiner Erfüllung der Aufgaben, ist er zielstrebig, er will ganz klar eine Gemeinde aufbauen, wie ich es dargelegt habe in diesen Tagen, was eine Gemeinde ist. Er hat ein klares Ziel, aber er ist auch beharrlich. Wisst ihr, das geht nicht so schnell. das muss man einen langen Atem haben und immer wieder, das geht nicht so schnell. Aber er ist beharrlich und das Ziel ist immer klar. Da will ich hin. Hier will ich hin. Das ist mein Ziel. Und dass er in beharrlichen Schritten jetzt sich diesem Ziel annähert. Und dass er einfach beharrlich bleibt und Ausdauer hat. Aufbau einer Gemeinde erfordert einen langen Atem. Ich sage, wenn man eine Gemeinde aufbauen will, bis sie so 70, 80 Gottesdienstbesucher hat, sollte es nicht länger gehen als etwa elf Jahre. Aber das braucht enorm viel Kraft, 11 Jahre durchzuziehen. So nach 5 Jahren denkt man, gute Nacht. Also das ist ja unwahrscheinlich. Jetzt sind wir erst 20 Leute und der Armin hat gesagt, es soll 80 sein. Also das ist enorm, wie das Kraft braucht. Aber je mehr Leute ihr habt, je schneller ist das Wachstum. Ich sage, die schwerste Zeit ist bis 30 Leute. Das ist die schwerste Zeit. Und wenn ihr das hinter euch habt, dann geht's flott. Gemeinden mit bis 30 Leuten ist furchtbar schwer aufzubauen. Furchtbar schwer. Das steht in der Gemeindebauliteratur, könnt ihr schön nachlesen, warum das so ist. Ich kann jetzt nicht alles schön erklären, aber einfach, dass ihr das wisst. Wenn ihr mal diese 30er-Schritte Schwelle hinter euch habt, dann gratuliere ich euch. Denn bis 30 reden alle mit. Und das ist also mühsam. Was die alles einem für Ratschläge geben, das ist zum Davonlaufen. Also, und dann sagten die Brüder und Schwestern, die da sich bekehrt haben, es hört gleich wohl niemand auf mich. Ja klar, ja, was die sagen, katastrophal. Also dass man ihnen gleich mal mit Liebe begegnet. Und sagt, ich schätze euch, wunderbar, danke für den Ratschlag, aber ich habe es. Also nicht so sagen, aber einfach denken. Und dass man gleichwohl mit Liebe ihnen begegnet. Jetzt noch etwas. Wenn er Besuche macht, dann sagt man, dann und dann bin ich bei dir. Oder wenn man ein Seelsorgegespräch hat oder eine Sitzung, Gemeindebauer sind pünktlich. Ich bin manchmal tief enttäuscht, wenn ich mit einem Gemeindebauer abgemacht habe, zu einem Gespräch, dann kommt er eine Viertelstunde später und sagt, weißt du, Armin, ich bin zu spät abgefahren. Ja, das meine ich auch. Also, Gemeindebauer sind pünktlich. Wer nicht pünktlich ist, verliert den Respekt von den anderen. Ich finde das nicht richtig, wenn man nicht pünktlich ist. Ich muss sagen, ein Gemeindebau, der nicht pünktlich ist, mit dem habe ich sehr, sehr ernst geredet. Und gesagt, das geht nicht in der Schweiz. Wir haben alle Uhren in der Schweiz übrigens, habt ihr das auch schon gewusst. Manchmal in Deutschland weiß ich es nicht so recht, aber einfach in der Schweiz. Nein, das zeigt sich einfach, ein Gemeindebauer, ich werde sagen, Armin, sag doch nicht so Nebensächlichkeiten. Ich sage keine Nebensächlichkeiten. Ich sage ganz, ganz wichtige Dinge. Wie viel habe ich von einer Aufbaugemeinde gehört? Unser Bruder, wir schätzen ihn sehr, wenn er nur pünktlicher wäre. Gehört. Und irgendwo ist dann predigt er so fromm, wisst ihr? Dass man auf Gott hören soll, gehorsam sein soll und er selber. Ja. Also, wichtig ist einfach, dass wir diese Dinge beachten. Ja. Und zugleich ist es so, und das braucht jetzt Kraft. Er merkt, bestimmte Dinge sind mir gut gelungen. Wunderbar, was da herauswuchs. Und bestimmte Dinge sind mir misslungen. Ich weiß auch nicht warum. Und jetzt geht er in den Wald, also ich habe es immer so gemacht, ich habe einen Waldspaziergang gemacht und habe darüber nachgedacht, warum sind mir die Dinge gelungen und die misslungen. Wenn wir nicht darüber nachdenken, was gelingt und misslingt, werden wir immer die gleichen Fehler machen. Bitte, bitte macht nicht immer die gleichen Fehler. Und das nennt man Selbstreflexion. Und das habe ich meistens im Wald gemacht, nicht im Studierzimmer. Und habe einfach die Fragen im Sack mitgenommen, so. Und dann ging ich durch den Wald und habe gesagt, was müsste ich ändern, dass das auch gelingt. Und dann bin ich wieder stehen geblieben und habe gesagt, Herr Jesus, zeig's mir. Herr Jesus, zeig's mir. Was muss ich ändern, damit sich das nicht wiederholt, diese Situation? Und wenn man so im Wald ist, kann man auch laut beten. Die Bäume, das stört die gar nicht. Also, und einfach, dass man das Jesus sagen kann und sagen, Herr Jesus, ich bin so enttäuscht, dass das nicht gelungen ist. Jetzt zeig mir, was habe ich falsch gemacht. Bitte zeig's mir. Also ich bin viel in den Wäldern, nur dass ihr es wisst. Und die Bäume freuen sich auch. Also, dass wir über diese Dinge nachdenken, gerade Gemeindegründer, die keine Selbstreflexion haben, kommen nicht von Fleck, das sage ich euch. Weil sie immer die gleichen Fehler machen. Weil sie immer das gleiche falsch machen. Und es ist ja noch nicht eine größere Gemeinde da, ein älterer Bruder, der ihm liebt, die Hand auf die Schulter legt und sagt, weißt du, Schabis, was du da machst. Das ist ja niemand da. Das sind ja alles Junggläubige, die kaum Erfahrung haben. Und deshalb muss er Selbstreflexion wahrnehmen. Dass er sich selber überlegt, warum komme ich nicht recht voran. Und jetzt komme ich zu einem Teil, der entscheidend ist. Überhaupt das Entscheidendste. Ein Bruder, der eine Gemeinde gründet, braucht Vollmacht. Er braucht Vollmacht. Vollmacht ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Ich kann nicht Vollmacht machen. Vollmacht schenkt mir Gott. Und Otto von Bibra, der mein Dozent war, hat das so formuliert. Sie ist nicht eigenes, sondern übertragenes Recht. Nicht Besitz, sondern Geschenk. Das verliehen wird aufgrund des Vertrauens, das sich einer erworben hat. Ist dieses Vertrauen nicht mehr vorhanden, so kann sie ihm wieder entzogen werden. Also Gott schenkt mir Vollmacht. Das ist ein Geschenk vom Himmel. Und Gott vertraut mir das an, wenn ich mit ihm in einer persönlichen Beziehung lebe. In einer ungestörten Beziehung. Nur Gott allein hat Vollmacht. Und zwar alle Vollmacht. Das hat Jesus gesagt. Mir ist alle Macht gegeben. Und dort steht genau das Wort Vollmacht. Bei Macht. Exousia. Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf Erden. So sagt es Jesus. Und Vollmacht ist deshalb etwas, das Jesus mir verleiht. Nur er kann mir das verleihen. Vollmacht. Dann schenkt mir Jesus Vollmacht, wenn ich meiner Berufung entsprechend lebe. Er hat mich gerufen, dass ich Gemeinden bauen soll. Und er ist es jetzt, wenn ich ihm gehorsam bin, der mir Vollmacht schenkt zu diesem Dienst. Eigentlich etwas Wunderbares, dass er mir Vollmacht anvertraut. Und Vollmacht bleibt immer so, dass ich ständig auf Jesus angewiesen bleibe. Also Vollmacht ist nicht so, dass ich sage, danke Herr Jesus, jetzt geht's vorwärts. Nein, sondern danke Herr Jesus und ich bleibe von dir abhängig. Vollmacht ist immer ein Abhängigkeitszeichen von Gott. Und Vollmacht ist etwas, das ich brauche, weil ich um meine eigene Ohnmacht weiß. Dass ich weiß, ich schaff's nicht allein. Ich kann so gut, ich könnte sagen, ich habe so viel Gemeindebauliteratur gelesen, weil ich ja Dozent war und das vorlesen musste, wie das Zeugs geht. Also könnte man sagen, ich weiß doch jetzt, wie es geht. Und ich muss sagen, wenn es um Gemeindebau geht, kann mit Wissen werden wir nicht erreichen. Es braucht Vollmacht. Es braucht Vollmacht. Und wie könnt ihr Menschen sagen, du musst dich bekehren und jetzt sage ich dir mal, das geht nicht. Der Heilige Geist muss diesen Menschen berühren. Ich bin immer abhängig von Jesus. Immer abhängig von ihm. Und er ist es, der das Entscheidende wirkt. Vollmacht weiß um die eigene Ohnmacht. Ich sage es noch einmal. Vollmacht weiß um die eigene Ohnmacht. Und dass wir das uns ganz klar immer wieder vor Augen halten. Und Jesus hat es so gesagt, ohne mich könnt ihr nicht gerade viel tun. Nein, steht total anders in meiner Bibel. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich muss sagen, dieses Wörtlein nichts, über das habe ich schon viel geweint. Ist wirklich nichts. Nichts ist nichts, habt ihr es auch schon gemerkt? Ohne Jesus können wir nichts tun. Einige meinen nicht gerade viel. Nichts steht nicht gerade viel. Nichts. Und einige staunen, dass sie nichts tun, also dass sie nichts bewegen in der Gemeinde. Könnte das nicht sein, dass ihr einen zu wenig tiefen Jesusbezug habt? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Also dieser Bibelvers, das ist wohl der Vers, der mich am meisten berührt hat in meinem Leben. Weil ich so viele Menschen sah, die meinen, sie können ohne Jesus doch etwas tun. In eigener Kraft. Nein, wir brauchen Jesus. Und dass wir das mal lernen. So, was hat nun ein Gemeindegründer zu beachten, dass sein Dienst von Vollmacht geprägt wird? Also, damit diese Vollmacht jetzt zum Tragen kommt in seinem Leben, was hat er zu beachten? Was muss er beachten? Ich muss sagen, die höchste Autorität, die es auf dieser Erde gibt, ist dieses Wort Gottes hier. Dieses Wort Gottes hat Autorität. Es ist nämlich das Wort von Gott an uns Menschen. Und dieses Wort hat eine letzte Autorität. Und deshalb habe ich nur Vollmacht, wenn ich mich diesem Wort unterordne. Dieses Wort gibt mir Vollmacht. Und wenn ich wage, die Bibel in Frage zu stellen, in irgendwelchen Bereichen, habe ich keine Vollmacht mehr. Ich habe Vollmacht nur, wenn ich ehrwürdig sage, das ist das ewig gültige Wort Gottes, inspiriert durch den Heiligen Geist, von A bis Z, Wort von Gott an uns Menschen. Und wenn wir dieses Wort verkündigen, dann immer in Gehorsam diesem Wort gegenüber, demütig, anbetend, dass wir dieses Wort überhaupt haben dürfen. Also wie oft danke ich, dass ich sage, Herr Jesus, ich kann dir nie genug danken, dass du dieses Wort uns geschenkt hast. In verständlicher Sprache, stell dir mal Gott, wenn Gott geredet hätte, dass wir nur, ja. Aber Gott hat in verständlicher Sprache mit uns gesprochen und er ist noch ewig gültig. Das ist phänomenal. Also ich finde die Bibel, das ist also wunderbar. Dass wir dieses Wort, und dieses Wort verleiht Vollmacht. Und weiter ist zu beachten, zudem ist es nötig, dass der Gemeindegründer sich von diesem Wort immer wieder ansprechen lässt und bereit ist, dieses Wort zu leben in seinem Alltag. Er hat diesem Wort in seinem Alltag gehorsam zu sein. Wie will er Menschen zum Gehorsam diesem Wort gegenüber anleiten, wenn er selber ungehorsam ist? Er hat zu lernen, selber dieses Wort umzusetzen in seinem Alltag. Und ob ich das Wort Gottes umsetze in meinem Alltag, da müsst ihr meine Frau fragen. Die hat mich jeden Tag, sage ich euch. Also, und die erlebt, ob ich nach dem Wort Gottes lebe oder nicht. Wenn eine Frau sagt, ich habe einen frommen Mann, aber er ist obermühsam, muss ich sagen, bin ich traurig. Denn das ist nicht richtig vor Gott. Eine Frau soll merken, dass ich diesem Wort gehorsam bin. Denn es steht in diesem Wort, ihr Männer, liebet eure Frauen. Wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Hey, Christus liebt die Gemeinde furchtbar, also enorm. Ihr Männer, liebet eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Wie viele Brüder bewegen wenig, weil sie das Wort nicht umsetzen im Alltag. Auf der Kanzel wissen sie genau wie, hey, die wissen dann ganz genau, wie die anderen sollten. Also, aber mache ich's? Dort, wo mich niemand sieht, wie gehe ich mit meiner Frau um? Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Wie gehe ich mit den anderen Glaubensgeschwistern um? Dort, wo mich niemand sieht, sieht man die Vollmacht? Sieht man, dass ich Jesus gehorsam bin? Es ist so, dann habe ich Vollmacht auf der Kanzel, wenn ich während der Woche das umsetze, was das Wort Gottes lehrt. Die Woche, in der ich lebe, gibt mir Vollmacht am Sonntag. Wenn ich aber ständig an meine Frau herumremple, ständig die Kinder ein bisschen anfauche, dann muss ich sagen, wo bleibt hier die Vollmacht? Wo bleibt hier die Vollmacht? Also ich hatte wunderbare Eltern, das muss ich auch schon sagen. Also, aber ich war ein bisschen langsam als Kind, vielleicht merkt man es heute nicht mehr so ganz, aber ich war also ein bisschen langsam und manchmal hätte es wirklich geeilt. Ich verstehe es heute besser als früher. Also, und dann hat der Vati mich ein bisschen angeschrien und gesagt, Armin, vorwärts jetzt so. Hat mich nicht so einen Druck gemacht. Es war so, etwa 5 Minuten später war der Vati bei mir und hat sich entschuldigt, dass er mich angeschrien hat. Wie viele Väter schreien ihre Kinder an und entschuldigen sich nicht? Ja, ist doch klar, das sind nur Kinder. Aber was haben sie nachher in Erinnerung? Der Vater, der so fromm auf der Kanzel steht und zu Hause so ist. Was, ich bin, immer wenn mein Vati auf die Kanzel gegangen ist, habe ich immer gesagt, ja Vati, sag's. Sag's. Ich kann hinter jedem Wort stehen, was du sagst. Das genau so lebst du mit dem Mutti zusammen. Genau so erlebe ich dich als Vater mir gegenüber. Bitte sag's. So. Und wenn ein Bruder da vorne steht und die Kinder denken, jetzt redet er wieder fromm da vorne. Bei meiner Mutter hat er sich nicht entschuldigt, dass er sie angeschrien hat. Und mir hat er diese Vorwürfe gemacht, hat sich auch nicht entschuldigt. Wie leben wir im Alltag? Wie leben wir das Evangelium? Das ist ganz, ganz entscheidend, wie wir nachher auf der Kanzel wirken. Dass wir ein Leben haben, das vor Gott wohlgefällig ist. Dass wir dieses Wort, das wir predigen, umsetzen selber. Das ist das Entscheidende. Und jetzt zur Vollmacht gehört ganz klar das vorbildliche Leben in der Gemeinde. Dass ich vorbildlich lebe. Er gibt den Gemeindegliedern in den Predigten und in den Bibelstunden, Gebetsstunden, bei der Auslegung des göttlichen Wortes das weiter, dass er selber der Gemeinde vorlebt. Also er gibt Anweisungen für den Alltag von der Bibel her und alle Leute, die ihn hören, sagen, jawohl, das darf er. Wie der lebt in unserer Gemeinde, wie der sich benimmt, wir sind tief beeindruckt. Tief beeindruckt. Oder ich bin ja auch sehr für Schulungen. Also ich habe was ich Schulungen angeboten habe und ich habe geschult in der Gemeinde. Achtet mal, in den Schulungen geht man noch ein bisschen tiefer. Zum Beispiel, wie hält man eine Sonntagsschulstunde? Wie hat man eine Andacht in der Jungschar? Wie hält man eine Predigt? Schön 3 Punkte, wie man das macht, Einleitung, Schluss und so weiter. Und dann Auslegung, Anwendung und all das. Ich habe geschult. Was nützen alle Schulungen, wenn ich das, was ich schule, nicht selber vorlebe? Wisst ihr, vor allem in der Ehegestaltung, in der Kindererziehung, wie sind meine Kinder in der Gemeinde? Das sehen ja die Leute auch. Das ist interessant. Also, die sehen doch eure Kinder. Die sehen doch euren Ehepartner. Und jetzt schule ich und dann denken die immer, wisch doch mal vor deiner Tür. Das sagen sie natürlich nicht, aber denken. Also, das ist schade. Also, dass man unbedingt daran denkt, ich bin ein Vorbild. Nur dann kommt das an, was ich sage, wenn ich ein Vorbild bin. Sonst kommt es nicht an. Sonst ist das alles leeres Gerede. Und zwar leeres mit 2 E. Ja, leeres Gerede. Und der Umgang mit denen, die mir helfen im Aufbau der Gemeinde, ist immer, dass ich wertschätzend ihnen begegne. Wenn ich denke, was die alles einsetzen, wie die da sind und so, dass ich sage, ich möchte euch mal ganz herzlich danken. Ich habe immer so gemacht, Ende Jahr habe ich allen in meiner Gemeinde, in Langenthal, jetzt nachher in Aarau und später in Zürich, habe ich allen ein persönlich geschriebenen Brief, einen Dankesbrief geschrieben für das, was sie machen. Ich habe etwa eine Woche lang geschrieben, ich habe es nicht mit dem Computer gemacht, von Hand, um zu zeigen, ihr seid mir wertvoll. Euer Dienst ist mir wertvoll. Ich staune über euren Einsatz. Ich muss mal fragen, wer von euch in der Gemeinde dankt denen, die Sonntagsschule halten? Wer dankt denen, die die Kinderhütte machen? Wer dankt denen, die sich in der Jungschar einsetzen? Wer dankt den Brüdern, den Lehrbrüdern, die hier die Predigt hatten? Wer dankt ihnen, dass sie das machen? Wer dankt den Ältesten in eurer Gemeinde? Ja, das ist doch selbstverständlich, was die machen. Das sind ja die Ältesten. Wir haben die ja gewählt. Die sollen jetzt hoppla, vorwärts. Nein, also wer dankt euch überhaupt? Ich muss schon sagen, in einigen Gemeinden ist wenig Dankeskultur. Ist sehr fordernde Kultur. Und ich muss sagen, ich verstehe, dass diese Gemeinden nicht wachsen. Immer nur fordern. Und wer dankt dann mal? Wer gibt Wertschätzung weiter? Also wenn ihr eine wachsende Gemeinde haben wollt, der Gemeindegründer muss lernen, wertschätzend mit den anderen umzugehen. Das muss man lernen. Nicht wie wir im Kanton Bern sagen, solange ich nichts sage, ist es gut. Also das ist so typisch, so langsam oder bernerisch. Also das müsst ihr ablegen. Solange wir nichts sagen, ist gut. Wir reden dann schon, wenn es negativ ist. Also. Und deshalb haben wir in vielen Gemeinden so eine Negativkultur. Es wird dann geredet, wenn es negativ ist. Dann wird geredet. Hey. Und dann stellt man die Brüder zur Schmür, die sollen mal vortraben und dann redet man mit ihnen. Und wenn sie es positiv machen, schweigt man. So kann man keine Gemeinde aufbauen. Das geht nicht. Also wie einige Gemeinden sind, ich könnte manchmal weinen. Wo ist hier eine Dankeskultur? Wo ist eine wertschätzende Kultur? Wo dankt man sich gegenseitig? Und ich muss sagen, einige Ältesten in eurer Gemeinde machen das wirklich vorbildlich und haben eine liebe Frau, die sie unterstützt. Aber wann wurde euch das letzte Mal gedankt? Wann hat man euch gedankt? Wann stand mal jemand auf der Kanzel und gesagt, Bruder, sowieso mit seiner Frau wollen wir mal öffentlich danken für seinen großen Einsatz? Wann geschieht das? Ja, das ist nicht biblisch, das machen wir alles für Jesus. Ja, ja. Also, ich muss sagen, wir sind noch immer auf der Erde. Und es braucht doch Wertschätzung. Übrigens auch in der Ehe. Dankt doch eurer Frau, wenn sie so gut gekocht hat. Man kann ihr sogar noch einen Kuss geben nachher. Das ist, also das müssen nicht nur junge Leute machen, also das können Ältere auch noch. Also, und dann kann man ihr sagen, danke, dass du so eine schöne Frisur hast. Oder? Das kann man auch mal sagen. Und danke, dass du sie immer so herzig angezogen bist. Oder? Wenn die Frau vor mich steht, siehst du etwas, dann, was? Also das ist... Ja. Oder die Dankeskultur lernt man übrigens in der Ehe. Ich bin manchmal traurig, wie wenig wir unseren Ehepartner danken, den Gott an meine Seite gestellt hat und der sich so neben mir investiert und kein Dank ist da. Ist alles selbstverständlich. Ja. Und dann weiter ist es so, dass er eine Gesinnung eines Dieners hat. Er ist nicht der Chef der Gemeinde. Er ist ein Diener der Gemeinde. Ich habe mich immer aus Folgendes verstanden, auch wenn ich Pastor war, in den Gemeinden, wo ich war, aber ich habe mich immer als Diener verstanden. Ich diene den Ältesten. Stellt man sich vor, ich hatte Älteste um mich, die waren alle im Beruf. Und die saßen da und haben mir geholfen. Also manchmal habe ich die einfach zurückgehalten und Christine hat ihnen ein gutes Essen gemacht, das war tipptopp. Einfach mal gedankt für ihren Dienst, den sie neben mir leisten. Ich bin ein Diener der Gemeinde, nicht der Chef. Und sagte, du hast das wieder nicht recht gemacht und wann machst du das dann? Ich habe doch gesagt, du solltest das machen. Also nein, also total nicht. Klar darf man ab und zu ganz lieb nachfragen, das, ja, ganz lieb, also, und nachfragen, wenn man etwas, aber nicht verletzend, bitte, nicht verletzend. Wie vielen Verletzungen geschehen in den Gemeinden. Und viele Brüder können das kaum verkraften, vor allem die Schwestern nicht. Oder da kommt der Mann heim und weint einfach am Tisch. Und dann fragt die Frau, was ist los? Sagen wir, heutige Ältestensitzung, stell dir vor, was mir dieser Bruder gesagt hat. Der Mann vergisst das in 2 Tagen wieder. Das ist ein Mann. Die Frau sieht dann 2 Wochen später diesen Bruder, der ihrem Mann so verletzend begegnet ist. Denkt, Gatto, ja, Gatto, sauber und Gatto. Also, Frauen behalten die Dinge länger, nur dass ihr es wisst. Also, und bitte denkt daran, wir wollen nicht verletzend miteinander umgehen. Also wenn ihr eine Aufbaugemeinde habt und verletzend miteinander umgeht, ist das das Ende. Dann wird die Gemeinde nicht mehr wachsen, dann ist es vorbei. Und ihr werdet immer denken, was ist eigentlich los? Warum kommen wir nicht voran? Ihr habt Brüder, die mitgeholfen haben und Schwestern, die mitgeholfen haben, habt ihr verletzt. Und sie müssen das euch mal sagen können. Schau mal, du hast mich verletzt und dass ihr euch entschuldigen könnt und nicht sagen, hier sind die schnell beleidigt, typisch. Also nein, sondern dass wir uns entschuldigen und sagen, hör mal, ich möchte mich in aller Form entschuldigen. Ich habe dich verletzt, das wollte ich nicht, ich habe das nicht absichtlich gemacht, aber ich möchte mich entschuldigen. Die Gesinnung eines Dieners, das ist wichtig. Ich bin nicht der Chef. Ich bin ein Diener. Einige meinen immer Vollzeitler, das wären Chefen. Also ich habe das meinen Studenten, die Pastoren wurden ja, beigebracht im Quadrat. Ihr seid Diener der Gemeinde. Und ihr helft den Gemeinden. Das ist das Entscheidende, dass wir helfen in den Gemeinden, dass wir Diener der Gemeinde sind. Und wenn wir Diener der Gemeinde sind, haben wir ein gutes Einfühlungsvermögen, wie es der Gemeinde geht. Achtet mal, es gibt Gemeinden, die sind im Schuss. Hi. Ich darf ja in vielen Gemeinden predigen. Und dann stehe ich auf der Kanzel, denke ich, da möchte ich Pastor sein. Hey, wie da Schuss und die Jungen singen da vorne. Und yeah. Und dann komme ich in Gemeinden. Das ist der Ablöscheritis, also sagt man dem. Also die sind, alle sind so bedrückt und traurig und das ist alles so ernst. Hey, das ist ernst. Und irgendwo sind da Schwierigkeiten und so, da denke ich, da kommt kein Ungläubiger hinein. Wenn das alles so ernst ist, gute Nacht. Also, wo ist hier der Schwung? Achtet mal, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Freude in der Gemeinde ist etwas ganz Entscheidendes. Dass wir uns freuen in der Nachfolge Jesu. Dass wir mit Freuden das tun, was er uns beauftragt. Und es ist so, wenn es gut vorangeht in der Gemeinde und die ältesten Mitarbeiter, es läuft gut und dann danken wir als Verkündiger, die jetzt Gemeindegründer sind, danken den Ältesten und sagen, danke, lieber Bruder, was du das wieder so gut gemacht hast und du, liebe Schwester, wie du dich eingesetzt hast und das geht so gut voran. Und wenn es schlecht geht in der Gemeinde, bin ich schuld. Die meisten machen das ganz anders. Wenn es gut vorangeht, schreibt man das aufs eigene Konto. Hey, segnet mich Gott, gute Nacht, das ist ja wunderbar. Wenn es schlecht vorangeht, sucht man den, der der Bremsklotz ist. Hey. Ich habe immer schon gedacht, dieser Bruder, das ist einfach ein Bremsklotz. Wie soll ich dem das mal sagen? Du lieber Bremsklotz. Also, wie soll ich dir das mal beibringen? Ich muss sagen, wer richtig leitet, wird das nie so machen. Der wird, wenn es nicht gut vorangeht, alles auf sein Konto buchen. Und wenn es gut vorangeht, alles auf das Konto der anderen. Scheint ein bisschen schade, es bleibt nicht viel auf meinem Konto. Also, das ist ja das Dumme. Und trotzdem, ich sage, gute Leiter, achtet mal, gute Leiter sind Menschen, die immer andere hervorheben können. Und wenn es schlecht geht, sich die ganze Schuld selber zuschreiben. Das sind wunderbare Leiter. Wunderbare Leiter. Die achtet man, die schätzt man und staunt, wie Gott sie braucht. Und eben nicht umgekehrt. Wir neigen nämlich als Menschen dazu, es genau umgekehrt zu machen. Dass wir das Gute auf unser Konto schreiben und das Schlechte auf das Konto anderer schreiben. Und wir machen es jetzt gerade umgekehrt. Übrigens könnt ihr das nachlesen bei Weitacker, was gute Schulleiter, also das ist jetzt Schulleiter, anders machen als andere. Ich könnte auch sagen, was gute Lehrer anders machen als andere. Was gute Pastoren anders machen als andere. Genau das, was ich jetzt gesagt habe. Dass ich bereit bin, andere hervorzuheben und mir selber die Schuld zuzuschreiben. Das ist wichtig. Das ist nicht einfach. Ich sage euch, ich habe manchmal, genau weil ich das wusste, dass ich das so machen sollte, fasten müssen. Ich habe gesagt, Herr Jesus, aber der ist doch schuld. Also da, was will ich jetzt da? Und so. Und dann habe ich für diesen Bruder gebetet und gebetet. Und plötzlich kam er auf mich zu und sagt, Armin, hast du Zeit für ein Gespräch? Und dann hat er sich bei mir entschuldigt. Stellt euch vor, wenn ich jetzt gekommen wäre und gesagt, Bruder, hast du Zeit? Hä? Wir wollen mal reden zusammen. Aber wenn der Heilige Geist den anderen berührt, das ist doch ganz anders. Ganz anders. Wenn nicht ich den anderen berühre, sondern der Heilige Geist. Und wenn ich den anderen fördere, achte, schätze, ihm das zu spüren gebe, eben, dass ich die Gesinnung eines Dieners habe. Das ist eigentlich das Entscheidende. Paulus hat sich immer als Diener bezeichnet. Achtet mal. Er hat nicht gesagt, Kraft meines apostolischen Amtes. So, jetzt geht's los. Er hat gesagt, ich bin ein Diener. Ein Diener der Gemeinden bin ich. Und er begegnet den verschiedenen Gemeindegliedern mit Freundlichkeit und Einfühlungsvermögen. Er geht freundlich um mit den anderen und sagt, du, also wie du das wieder gut gemacht hast und danke, dass du jede Gebetsstunde besucht, jeden Gottesdienst besucht. Also wer bei mir die Gebetsstunden besucht, die bekommen einen besonderen Dank. Wenn die wieder da sind, stehe ich auf und sage, ich möchte allen, die jetzt da sind, herzlich danken. Und am Sonntag, wenn ich die Predigt hatte, sage ich, es waren so viele in der Gebetsstunde, ich möchte allen, die da waren, öffentlich danken und den anderen sagen, kommt auch. Ja. Und ich sage euch, so komme ich viel besser voran, als wenn ich sage, Geschwister, ich war enttäuscht. Und zwar war ich enttäuscht, dass so wenig in der Gebetsstunde waren. Wollen wir überhaupt Gemeinde bauen hier oder nicht? Alles schon gehört, ich komme ja sehr in Gemeinden herum. Dann kommt ein Ältester nach vorne, sagt, Geschwister, ja, man sieht schon ganz ernst, schaut er rein. Und dann begegnet er der Gemeinde mit Vorwürfen. Komm nachher mehr in die Gebetsstunde? Nein, die haben von Gemeindebau nichts verstanden. Überhaupt nichts. Nicht mit Vorwürfen bauen wir Gemeinde, sondern mit Anerkennung, Dank und Ermutigung. So bauen wir Gemeinden. Aber nicht mit Vorwürfen. Ich habe gemerkt, dass gerade junge Pastoren, auch junge Leute, sehr neigen zu Vorwürfen. Ich weiß auch gar nicht, warum. Man könnte nämlich jungen Menschen auch manchmal ein bisschen mit Vorwürfen begegnen. Und warum machen sie immer Vorwürfe in der Gemeinde? Wie wäre es, wenn sie umdenken würden? Das wäre wunderbar in einigen Gemeinden. Wenn man mehr mit Dankbarkeit und Einfühlungsvermögen in der Gemeinde wäre. Und noch etwas, ein Pastor, ein Gemeindegründer, redet nie negativ über ein Gemeindeglied bei einem anderen Gemeindeglied. Kommt nicht in Frage. Wenn ich negativ rede über ein Gemeindeglied, dann mit Gott. Ich bin oft auf den Knien und sage, Herr Jesus, es tut mir so weh, dass dieser Bruder sich so verhält. Und bitte, bitte berühre du sein Herz. Es tut mir so weh, jetzt ist diese Glaubensschwester schon dreimal nicht mehr in der Gebetsstunde gewesen. Und ist so treu doch in der Nachfolge, berühre doch ihr Herz, dass sie wiederkommt. Ich rede mit Jesus über das, aber nicht mit anderen. Viele machen die Gemeinde kaputt, weil sie mit anderen Glaubensgeschwistern negativ über andere reden. Wisst ihr, mit denen ich rede, fühlen sich dann ein bisschen hervorgehoben. Was, der Pastor hat mit mir das anvertraut. Und dann vergessen sie das nie mehr. Also wenn ihnen schon der Pastor etwas anvertraut und wenn es negativ ist sowieso. Also dann habt ihr auch schon gemerkt, das Negative behalten wir besser als das Positive. Und deshalb sagen wir niemandem etwas Negatives über ein Glaubensgeschwister. Wenn wir etwas zu sagen haben, dann direkt unter vier Augen. Aber nicht bei anderen über sie reden. Kommt nicht in Frage, machen wir nicht. Machen wir nicht. Ja, und dann ist es so, dass dieser Gemeindebauer selbst Ungläubigen gegenüber, die ganz herzlich begrüßt. Ich bin manchmal, in Zürich erlebe ich das, da kommen neue Leute, wissen nicht so recht, wo die Garderobe ist. Dann sage ich, was, sind Sie das erste Mal da? Ja, ich bin das erste Mal da. Sage ich, darf ich Sie zur Garderobe begleiten? Und da sind die Stühle. Ich habe gerne, wenn man ein bisschen vorne sitzt und so. Und dann suche ich so eine Glaubensschwester, wenn es eine Frau ist, neben einer Glaubensschwester, das ist Frau sowieso und so weiter, dann können Sie sich mal grüßen. Nicht, wenn die hineinkommen, denken, gute Nacht. Was soll ich jetzt hier? Ich bin einfach ein Mensch zu viel. Also alle grüßen sich, alle kennen sich und da kommt ein Ungläubiger dummerweise hinein. Also, so baut man keine Gemeinde, das sage ich euch. Es sollte jemand am Eingang stehen und alle Leute herzlich begrüßen. Also Frauen sind da zum Teil sehr begabt, das sage ich euch. Und ihnen helfen und sagen, ah, sie sind das erste Mal da, ich setze mich neben sie. Und dann steht plötzlich die Gemeinde auf, was macht ihr? Jetzt muss sie auch aufstehen. Und dann sitzt sie sich schon, schon wieder sitzen und so. Und dann sagt man erklärende Worte und sagt, wissen Sie, das ist der Brauch bei uns, so machen wir das und so. Ganz lieb. Gemeindegründung heißt Ungläubige in Liebe aufnehmen. In vielen Gemeinden sind Ungläubige unerwünscht. Und dann sagen sie, wir möchten gerne Bekehrung. Aber dass sie Unerwünschte, die Ungläubigen, wie wegstoßen, das merken sie selber nicht. Das hat ihnen noch niemand gesagt. Wir wollen unbedingt Gemeinde so bauen, dass sich die Ungläubigen angenommen fühlen. Und die sollen sich jetzt bekehren. Man sagt es in Botschaft schon ganz klar. Also, ja,